Detektor FM. Zurück zum Thema.
Guten Tag, Frau Osterfeld.
Guten Tag.
Okay, Frau Osterfeld, wie schnell kann es mir denn passieren, dass ich in eine Psychiatrie zwangseingewiesen werde?
Es passiert in Deutschland immer noch viel zu schnell und viel zu häufig und oft bei viel zu banalen Anlässen. Ich kann das so sagen, weil ich auch Mitglied der Besuchskommission nach PsychKG Nordrhein-Westfalen bin. Ich sehe also öfter mal auch verschiedene Kliniken von innen. Das Beispiel, was Sie in der Einleitung zitiert haben, ist sicher, wie üblich in einer Werbung, überzogen, aber keinesfalls unmöglich.
Was ist denn Ihrer Meinung nach banal und wann ist so eine Zwangseinweisung durchaus sinnvoll?
Wenn jemand bei -5 Grad volltrunken über die Straße torkelt, dann sind wir uns alle einig, dass er mindestens sich selber gefährdet oder auch andere durch einen Verkehrsunfall. Mit gefährdet meine ich jetzt hier, so ein Mensch kann auch einschlafen, das kann bei winterlichen Temperaturen tödlich sein. Da bin ich also als Psychiaterin froh, wenn mir der von der Polizei in die Klinik gebracht wird, der schläft bei uns seinen Rausch aus nach PsychKG, also nach polizeirechtlicher Unterbringung. Am nächsten Morgen kann man mehr oder weniger vernünftig mit ihm reden und kann ihm entweder eine freiwillige Behandlung anbieten oder aber er wird auch entlassen, weil die akute Gefährdung, die im Alkoholrausch bestand, vorbei ist. Damit will ich sagen, das ist dann schon eine sinnvolle Maßnahme. Viel häufiger passiert es, dass Menschen freiwillig Hilfe suchen in psychiatrischen Kliniken, eine Woche in Behandlung bleiben, dann nach Hause wollen, weil sie zum Beispiel kleine Kinder haben. Und dann entscheidet der Arzt, und zwar alleine der Arzt, das ist mir zu gefährlich, ich beantrage die Unterbringung nach PsychKG. Und es wird meistens von den Gerichten dann auch abgesegnet.
Und dann müssen die Menschen in der psychiatrischen Klinik bleiben?
Es ist nicht ganz so einfach. Also es gibt schon einen gewissen Rechtsschutz. Der Arzt kann das Attest ausschreiben, das Attest geht ans Gericht und innerhalb des nächsten Tages muss ein Richter sich den Menschen angucken und es ist dann eine richterliche Entscheidung. Aber die Gerichte entscheiden meistens entsprechend dem, was der Arzt dann sagt. Und ich sag mal ein bisschen ruhig parteiisch, geben sich wenig Mühe, die Sichtweise des betroffenen Menschen auch ernst zu nehmen.
Haben Sie denn irgendwelche Zahlen oder wissen Sie, wie viele Menschen in Deutschland fälschlicherweise zwangseingewiesen werden?
Also man geht davon aus, dass pauschal 10%, also alle Aufnahmen in die Klinik, eine Aufnahme in die Klinik setzt ja voraus, dass ein Arzt erstmal sagt, Krankenhausbehandlung ist erforderlich, damit die Krankenkasse auch bezahlt, und dass mindestens 10% nicht freiwillig sind. Und wir haben ja in Deutschland auch zwei Rechtsgrundlagen, die das möglich machen. Die eine Rechtsgrundlage habe ich schon genannt, das ist das sogenannte PsychKG, was in manchen Bundesländern auch anders heißt, Unterbringungsgesetz oder so. Und das andere ist die gesetzliche Betreuung.
Aber wie wird beurteilt, ob jemand für sich oder für andere eine Gefahr darstellt? Macht das lediglich der Arzt oder gibt es da mehrere Personen, die involviert sind?
Das macht lediglich der Arzt, der das Attest schreibt in dem Moment. Das ist ein großes Problem, was Sie da angesprochen haben. Das ist also subjektives Ermessen des Arztes, des Psychiaters oder des, im Gesetzestext heißt es, eines in der Psychiatrie erfahrenen Arztes. Es muss noch nicht mal der Facharzt sein. Und der macht das aufgrund seiner eigenen subjektiven Wahrnehmung. Ich sage das so ein bisschen kritisch, weil wir Ärzte ja in langem Studium geschult werden, die Krankheit an sich als die Gefahr zu nehmen, die wir beruflich bekämpfen müssen. Egal, um welche Erkrankung es jetzt geht, ich will es nur so bildlich so darstellen. Und das führt aber dazu, dass eben Psychiater dazu neigen, nicht zu unterscheiden, ob jemand aus Krankheitsgründen gar nicht in der Lage ist, seinen Zustand korrekt einzuschätzen. Geht zurück auf das Beispiel von dem volltrunkenen Alkoholiker, der kann das natürlich in dem Moment nicht. Oder ob jemand nur behandlungsunwillig geworden ist. Ich gehe nochmal in ein Beispiel. Sie kennen bestimmt jemand und die Hörer kennen jemand, der zuckerkrank ist, trotzdem dreimal die Woche mindestens Torte isst und seine Medikamente nur unregelmäßig einnimmt.
Bestimmt.
Niemand würde diesen Menschen zwangsweise behandeln. Aber mit einer psychiatrischen Diagnose geht das auf einmal.
Ich habe vorhin schon gesagt, Sie selbst engagieren sich im UN-Menschenrechtsrat für weniger Zwang bei der psychiatrischen Behandlung. Was muss denn Ihrer Meinung nach im Bereich der psychiatrischen Zwangsanweisung und auch der Medikation getan werden?
Ich glaube, dass das Wichtigste ist und mir auch das größte Anliegen, dass die akademische Psychiatrie eine andere Haltung dazu einnimmt, dass die sich selber mehr reflektieren, warum tun wir das eigentlich und warum? Gibt es auch andere Lösungen? Was gibt es für Alternativen? Das Zweite, was mir ein ganz wichtiges Anliegen ist, und das ist eine politische Aufgabe der Landesregierung, der Bundesregierung, dass sie sauber erfasst, erstmal zahlenmäßig, wie oft werden denn Menschen zwangseingewiesen? Wie oft werden sie in Berlin zwangseingewiesen? Wie oft in Leipzig? Wie oft in Köln? Und wie oft in Dortmund? Da werden Sie große Unterschiede sehen. Das heißt aber, dass ein unterschiedlicher Rechtsmaßstab angelegt wird, was ja nach unserem Grundgesetz eigentlich nicht geht. Also es kann nicht sein, dass ich hier in Dortmund ein viermal so hohes Risiko habe, zwangseingewiesen zu werden, nur weil ich Dortmunder Bürgerin bin. Wenn ich 10 Kilometer weiter in Bochum lebte, wäre mein Risiko geringer.
Jetzt ist ja ein ganz prominentes Beispiel für so eine psychiatrische Zwangseinweisung der Fall Gustl Mollat, der heute Morgen freigesprochen wurde. Denken Sie denn, dass so eine Patientenverfügung, über die wir am Anfang gesprochen haben, bei der Einweisung vor 7 Jahren was geändert hätte?
Vor 7 Jahren gab es die noch nicht. Ich selber hatte schon eine, aber es gab die noch nicht im Gesetz verankert. Insofern sind jetzt unsere Antworten etwas spekulativ. Trotzdem bin ich froh über Ihre Frage. Klar geworden ist in der Berichterstattung heute, Gustl Mollat ist vor 7 Jahren verurteilt worden zu forensischer Unterbringung aufgrund eines 4-stündigen Gerichtsverfahrens. Also alle Beteiligten wollten den Fall vom Tisch haben. Er ist 7 Jahre lang mit der gleichen Diagnose als weiterhin gefährlich in der Forensik festgehalten worden, aufgrund von Vorwürfen, die, wie der heutige Tag gezeigt hat, im Grunde nicht haltbar, also nicht juristisch haltbar waren. Und auch aufgrund der Tatsache, dass Herr Mollat sich geweigert hat, Medikamente zu nehmen. Das führt zu dem psychiatrischen Reflex, dann in jedem Gutachten neu ihm weiter bestehende Gefährlichkeit zu bescheinigen. Und ohne dass er einen Unterstützerkreis gefunden hätte, hätte er möglicherweise noch weitere 7 Jahre in der Forensik verbracht. Also kurz gesagt, ich bin den Medien dankbar, dass sie diesen Fall aufgerollt haben. Ich füge gerne noch an, auch ich hatte meinen persönlichen Fall Mollat, der wegen eines Bagatelldeliktes 7 Jahre forensisch untergebracht war. Herr Mollat ist kein Einzelfall.
Über psychiatrische Zwangsbehandlung und wie man dieser entgegenwirken kann, habe ich mit Margret Osterfeld gesprochen. Vielen Dank, Frau Osterfeld, für das Gespräch.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören. Im Netz auf detektor.fm.